Ich möchte euch eine Geschichte weitergeben, die sich im Winter 1944 tatsächlich so abgespielt hat. Erlebt hat sie der damals 12-jährige Fritz Winken. Und in seinem Erlebnisbericht schreibt er Folgendes. Ich war damals 12. Wir lebten in einem kleinen Häuschen nahe der deutsch-belgischen Grenze. Vater hatte das Häuschen vor dem Krieg benutzt, wenn er an Wochenenden auf die Jagd ging. Und als unsere Heimatstadt Aachen immer stärker unter Luftangriffen zu leiden hatte, schickte er uns dorthin. Es war am Heiligen Abend 1944. Ringsum tobte die Schlacht, als es an unserer Tür klopfte. Draußen standen zwei Männer mit Stahlhelmen. Der eine redete Mutter in eine Sprache an, die wir nicht verstanden, und zeigte dabei auf einen dritten Mann, der im Schnee lag. Meine Mutter begriff schneller als ich, dass es sich um Amerikaner handelte. Feinde! Die Männer waren bewaffnet und hatten sich den Eintritt erzwingen können. Ja, sie hätten, aber sie rührten sich nicht und baten nur mit den Augen. Der Verwundete schien mehr tot als lebendig. Kommt rein, sagte Mutter schließlich. Die Soldaten trugen ihren Kameraden ins Haus und legten ihn auf mein Bett. Keiner von ihnen sprach Deutsch. Mutter versuchte es mit Französisch. Und in dieser Sprache konnte sich einer der Männer einigermaßen verständigen. Der untersetzte, dunkelhaarige, so erfuhren wir, war Jim. Sein Freund, groß und schlank, hieß Robin. Harry, der Verwundete, schlief jetzt auf meinem Bett. Sie hatten ihre Einheit verloren und irrten seit 3 Tagen im Wald umher auf der Suche nach den Amerikanern, auf der Hut vor den Deutschen. Sie sahen aus wie große Jungen und so behandelte Mutter sie auch. Geh, hol ein Huhn, sagte Mutter zu mir, und bring Kartoffeln mit. Während Jim und ich das Huhn vorbereiteten, kümmerte sich Robin um Harry, der einen Schuss in den Oberschenkel abbekommen hatte und fast verblutet war. Mutter riss ein Laken in Streifen zum Verbinden der Wunde. Ich deckte gerade den Tisch, als es wieder klopfte. In der Erwartung, noch mehr verirrte Amerikaner zu sehen, öffnete ich ohne Zögern die Tür. Draußen standen 4 Männer in Uniformen, die mir nach 5 Jahren Krieg wohlvertraut waren. Deutsche Soldaten! Unsere! Ich war vor Schreck wie gelähmt. Trotz meiner Jugend kannte ich das Gesetz. Wer feindliche Soldaten beherbergt, begeht Landesverrat. Wir konnten erschossen werden. Mutters Gesicht war weiß, aber sie trat hinaus und sagte ruhig: Fröhliche Weihnachten! Die Soldaten wünschten ihr ebenfalls frohe Weihnacht. Wir haben unsere Einheit verloren und möchten gern bis Tagesanbruch warten, erklärte der Anführer, ein Unteroffizier. Können wir bei Ihnen bleiben? Natürlich, erwiderte Mutter mit der Ruhe der Verzweiflung. Sie können auch eine gute warme Mahlzeit haben und essen, solange etwas da ist. Die Soldaten lächelten, vergnügt den Duft schnuppend, der ihnen durch die halboffene Tür entgegenschlug. Aber, fuhr Mutter energisch fort, wir haben noch 3 Gäste hier, die sie vielleicht nicht als Freunde ansehen werden. Ihre Stimme war mit einem Mal so streng, wie ich sie noch nie gehört hatte. Heute ist Heiliger Abend und hier wird nicht geschossen. Wer ist drin? Fragte der Unteroffizier barsch. Amerikaner! Mutter sah jedem Einzelnen in das frosterstarrte Gesicht. Hört mal, sagte sie langsam, ihr könntet meine Söhne sein und die da drin auch. Einer von ihnen ist verwundet und ringt um sein Leben und seine beiden Kameraden, verirrt und hungrig und müde wie ihr. In dieser Nacht, sie sprach jetzt zu dem Unteroffizier, in dieser heiligen Nacht denken wir nicht an Töten. Der Unteroffizier starrte sie an. Für 2, 3 endlose Sekunden herrschte Schweigen. Dann machte Mutter der Ungewissheit ein Ende. Genug geredet, sagte sie und klatschte in die Hände. Legen Sie Ihre Waffen da auf das Holz und machen Sie schnell, sonst essen die anderen alles auf. Die 4 Soldaten legten wie benommen ihre Waffen auf die Kiste mit Feuerholz. Mutter sprach indessen hastig mit Jim auf Französisch. Dieser sagte etwas auf Englisch und ich sah verwundert, wie auch die Amerikaner Mutter ihre Waffen gaben. Als nun die Deutschen und die Amerikaner Schulter an Schulter verlegen in der kleinen Stube standen, war Mutter in ihrem Element. Sie fand für jeden einen Sitzplatz. Dann machte sie sich, ohne von der gespannten Atmosphäre Notiz zu nehmen, wieder ans Kochen. Rasch! Flüsterte sie mir zu. Hole noch ein paar Kartoffeln und Haferflocken. Die Jungen haben Hunger. Und wenn einem der Magen knurrt, ist man reizbar. Während ich die Vorratskammer plünderte, hörte ich Harry stöhnen. Als ich zurückkam, beugte sich eine der Deutschen über die Wunde des Amerikaners. Sind Sie Sanitäter? Fragte Mutter. Nein, aber ich habe bis vor wenigen Monaten in Heidelberg Medizin studiert. Dann erklärte er den Amerikanern in, wie mir schien, recht fließendem Englisch, Harrys Wunde sei dank der Kälte nicht infiziert. Er habe nur sehr viel Blut verloren, er brauche jetzt Ruhe und kräftiges Essen. Langsam begann der Druck zu weichen. Selbst mir kamen die Soldaten, als sie so nebeneinander saßen, alle noch sehr jung vor. Heinz und Willi, beide aus Köln, waren 16. Der Unteroffizier war mit seinen 23 der Älteste. Er brachte aus seinem Brotbeutel eine Flasche Rotwein zum Vorschein und Heinz fand einen Laib Schwarzbrot, den Mutter in Scheiben schnitt. Von dem Wein aber stellte sie einen Rest beiseite. Für den Verwundeten, erklärte sie. Dann sprach Mutter das Tischgebet. Ich sah, dass sie Tränen in den Augen hatte, als sie die vertrauten Worte sprach. Komm, Herr Jesus, sei unser Gast. Und als ich mich in der Tischrunde umsah, waren auch die Augen der kriegsmüden Soldaten feucht. Sie waren einfach wie die Buben, die einen aus Amerika, die anderen aus Deutschland, alle fern von zu Hause. Gegen Mitternacht ging Mutter zur Tür und forderte uns auf, mitzukommen und den Stern von Bethlehem anzusehen. Bis auf Harry, der friedlich schlief, standen wir alle neben ihr und für jeden war in diesem Augenblick der Stille und in Anblick des Sirius, des hellsten Sterns am Himmel, der Krieg sehr fern und fast vergessen. Unser privater Waffenstillstand hielt auch am nächsten Morgen an. Harry erwachte, verschlafen, brummelnd in den letzten Nachtstunden, und Mutter flößte ihm etwas Brühe ein. Bei Tagesanbruch war er dann sichtlich kräftiger. Mutter quirlte ihm aus unserem einzigen Ei, dem Rest Rotwein und etwas Zucker, einen stärkenden Trunk. Wir anderen aßen Haferflocken. Dann wurde aus zwei Stöcken und Mutters bestem Tischtuch eine tragbare für Harry gemacht. Der Unteroffizier zeigte den Amerikanern, über Jims Karte gebeugt, wie sie zu ihrer Truppe zurückfinden konnten. In diesem Stadium des Bewegungskrieges erwiesen sich die Deutschen als überraschend gut informiert. Er legte den Finger auf einen Bach. »Da geht ihr lang«, sagte er. »Am Oberlauf trefft ihr auf die erste Armee, die sich dort neu formiert.« Der Mediziner übersetzte alles ins Englische. »Weshalb nicht nach Monschau?«, fragte Jim. »Um Himmels Willen, nein«, rief der Unteroffizier. »Monschau haben wir wieder genommen.« Mutter gab nun allen ihre Waffen zurück. »Seid vorsichtig, Jungens«, sagte sie. »Ich wünsche mir, dass ihr eines Tages dahin zurückkehrt, wo ihr hingehört, nach Hause. Gott schütze euch.« Die Deutschen und die Amerikaner gaben einander die Hand und wir sahen ihnen nach, bis sie in entgegengesetzte Richtung verschwunden waren. Als ich wieder ins Haus trat, hatte Mutter die alte Familienbibel hervorgeholt. Ich sah ihr über die Schulter. Das Buch war bei der Weihnachtsgeschichte aufgeschlagen, bei dem Bericht von der Geburt in der Krippe und den drei Weisen, die von weit her kamen, um ihre Geschenke darzubringen. Und ihr Finger glitt über die Zeile und sie zogen über einen anderen Weg wieder in ihr Land. Ja, soweit die Geschichte. Im 1964 hat der Fritz, der dann zumal 12 war, seine Erinnerungen aufgeschrieben. Und im 2002 ist diese Geschichte verfilmt worden. Der Mut, zu wissen, was in diesem heiklen Moment zu tun ist von dieser Mutter, sie hat übrigens Elisabeth geheissen, ist sehr beeindruckend. Und im Erlebnisbericht kommt raus, woher sie den Mut und die Weisheit hatte. Zu den Soldaten hat sie gesagt, heute Abend ist heilige Nacht. Am Tisch hat sie Jesus in diese spezielle Runde dazu gebetet. Und am Schluss hat sie die Bibel vorgenommen und drinnen gelesen. Diese Frau muss in Jesus Christus nicht nur das kleine Baby gesehen haben, das an Weihnachten ist zur Welt gekommen. Diese Frau muss eine Beziehung, eine echte Freundschaft mit Jesus haben, muss gewusst haben, wer Jesus ist. Und zu diesem Thema, wer ist Jesus, schreibt uns der Apostel Paulus wunderbare Worte. Das heisst, er hat sie dann zumal natürlich an die Christen in Kolossä angeschrieben. Aber sie gelten genauso für uns heute. Der sogenannte Kolossenbrief hat er um das Jahr 62 nach Christus geschrieben. Kolossä liegt in der heutigen Türkei. Und nicht weit weg davon hat es eine benachbarte Gemeinde von Christen gegeben, Laodicea. Der Paulus ist in diesem Moment selber zu Rom. Er selber war noch nie der. Ein anderer Christ hat die beiden Gemeinden gegründet. Aber in diesem Brief schreibt er ihnen, wie sehr er für sie gebeten hat. Er schreibt im Kolosser 2. Es liegt mir daran, dass ihr wisst, wie sehr es bei diesem meinem Kampf um euch in Kolossea geht und auch um die Gemeinde in Laodicea und überhaupt um alle, die mich nicht persönlich kennengelernt haben. Ich möchte, dass sie alle Mut bekommen und in Liebe zusammenhalten und dass sie zur ganzen Fülle des Verstehens gelangen und Gottes Geheimnis begreifen, nämlich Christus. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Ich sage das, damit euch niemand durch Überredungskünste hinters Licht führt. Obwohl ich fern von euch bin, bin ich im Geist bei euch. Ihr habt Jesus Christus als den Herrn angenommen. Darum lebt nun in Gemeinschaft mit ihm und nach seiner Art. Seid in ihm verwurzelt, baut euer Leben ganz auf ihn. Bleibt im Glauben fest und lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Seht zu, dass euch niemand einfange durch die Philosophie und Lehren trug. Das beruht doch alles auf Menschenlehren und hat nur mit den kosmischen Mächten zu tun, aber nicht mit Christus. In Christus wohnt wahrhaftig die Heilsmacht Gottes in ihrer ganzen Fülle. Und durch ihn wird euch die Fülle des Heils zuteil, nicht durch irgendwelche anderen Mächte. Denn Christus ist das Oberhaupt jeder Macht und Gewalt im ganzen Kosmos. Soweit Kolosser 2. Der Paulus schreibt in diesem Brief, sie haben einander leider nie persönlich lernen können, aber er tue fest für sie kämpfen. Was meint er mit kämpfen? Beten. Er hat fest für sie gebetet. Und um was hat er gebetet bei Gott für sie? Vers 2. Dass sie guten und festen Mut bekommen. Und Mut meint hier, wie wenn ein Feldherr sein Kriegsherr ermutigt, vor dem Kampf, während dem Kampf und nach dem Kampf. Der Feldherr ruft ihnen zu, dass sie stark sind, weil er bei ihnen ist. Dass ihnen der Sieg wird gehören. Und darum seid mutig und entschlossen, sagt er. Und er bittet für sie, dass sie in Liebe zusammenhalten. Wörtlich steht im Griechischen zusammengebracht werden. Gell, das ist das Werk vom Heiligen Geist. Er bringt uns Christen zusammen. Er lässt Liebe unter uns wachsen, so auch unter uns hier Zwimmis. Und das sind übrigens zwei grosse Angriffspunkte, an denen Satan immer wieder die christlichen Gemeinden angreift. Denn zumal wie heute. Er will uns den Mut nehmen und er will die Liebe unter uns erhalten. Und dann hat er noch drittens gebetet, dass sie ganz verstehen können, was das Geheimnis von Gott ist. Dass sie die Wahrheit erkennen. Und gell, heute wird an vielen Orten predigt, auch in Kirchen. Es gäbe keine allgemein gültige Wahrheit. Jeder sieht es halt einfach auf seine Art und Weise. Und das stimmt. Bei vielen Sachen. So unterschiedlich sind wir ja. Aber wenn es um den Endpunkt geht, dann widerspricht die Bibel. Und der Paulus sagt, wer verstanden hat, wer Christus ist, der hat die ganze Wahrheit erkannt. So viel Wahrheit, wie wir als Menschen auf Erde überhaupt erkennen können. Laut der Bibel geht es darum, das Geheimnis zu verstehen. Und Geheimnis meint hier nicht ein Geheimwissen, das nur wenigen zugänglich ist. Es ist für alle da. Alle können es verstehen. Und es lautet, Gott hat vor Ewigkeiten Christus schon bestimmt gehabt, dass er zu uns kommen um uns zu retten von aller Finsternis. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Ja, hoppla, verborgen? Was ist jetzt gemeint? Verborgen heisst, man sieht es eben nicht auf den ersten Blick, dass der Christus so wahnsinnig wichtig ist. Schon am irdischen Christus sind ja so viele Leute begegnet. Und besonders die sogenannten Frommen haben ihn dann zumal nicht erkannt als Sohn Gottes. Sie haben ihn verspottet und schlussendlich zum Tod verurteilt. Der Schatz mit dem Namen Christus muss man suchen und heben wie einen richtigen Schatz, der in der Erde verborgen liegt. Und da braucht es den Glauben. Glauben kann bedeuten, Jesus ins eigene Leben einzubitten. Danach sein Wort lesen und ihn ernst nehmen. Das Leben nach ihm ausrichten. Und Glauben heisst nicht einfach, ich habe zwar keine Ahnung, aber ich muss halt glauben. Das ist viel zu schwer. Glauben heisst, ich habe eine Beziehung. Ich habe eine Freundschaft mit Jesus. Ich tue mit ihm reden. Ich lerne ihn besser und besser kennen. Und je besser wir ihn kennen, desto mehr kann der Glaube wachsen. Ja, so ist es. Da, wo Christus ist, da ist Mut, da ist Weisheit. Und das hat die Mutter Elisabeth in dieser heiligen Nacht 44 hautnah erlebt. Innerlich wird sie gebetet haben und dann auch laut am Tisch. Komm, Herr Jesus, wir brauchen dich. Und das wollen wir aus dieser Geschichte unter anderem mitnehmen. Lasst uns im Alltag, gleich was wir am Machen sind, ob am Kochen, ob mit einer Nachbarin reden, beim Autofahren oder in der Schule. Komm, Herr Jesus, ich brauche dich. Amen.